Am Montag, den 5. Mai, ein wichtiger Tag im politischen Deutschland. Heute wird Olaf Scholz mit einem großen Zapfenstreich als Kanzler verabschiedet. Heute wird der Koalitionsvertrag von Union und SPD unterschrieben. Und die SPD gibt bekannt, wen sie ins Kabinett schicken will. Von einem weiß man es schon. Generalsekretär Mirsch hat vor einigen Tagen gesagt, dass Parteichef Klingbeil als Finanzminister dabei sein wird. Kein ganz einfacher Job. Einer, der weiß, wie es ist, eine Regierungsmannschaft zusammenzustellen und wie es ist, die SPD in eine Koalitionsregierung zu führen, ist Franz Müntefering. Ex-Fraktionschef, Ex-Parteichef, Ex-Minister und Ex-Vizekanzler und vor allem weiterhin einer der schärfsten Beobachter der deutschen Politik und seiner Partei, der SPD. Ich kann ihn jetzt am Bayern 2-Telefon begrüßen. Guten Morgen, Herr Müntefering.
Guten Morgen, ich grüße Sie, Herr Willmann. Schönen Gruß nach München.
Herr Müntefering, 7 Ministerinnen und Minister wird die SPD stellen, mehr als die CDU. Da hat Ihre Partei nicht schlecht verhandelt, wenn man bedenkt, dass die Wahl ja doch ziemlich krachend verloren gegangen war, oder?
Ja, aber begrüßen wir so und daraus kann man dann auch was Gutes machen.
Ich gehe mal davon aus, dass Sie schon wissen, wen die SPD noch ins Kabinett schickt. Ich gehe auch davon aus, dass Sie es uns noch nicht sagen wollen. Drum lassen Sie mich so herum fragen. Wer, finden Sie, sollte unbedingt dabei sein im Regierungsteam, außer Lars Klingbeil? Bei den Namen, die man jetzt schon hört, ist Saskia Esken ja zum Beispiel nicht dabei.
Also ich weiß, ich habe die Liste ja selbst auch noch nicht gesehen und ich will ihr auch nicht die Liste bekannt geben. Das ist aber auch nicht das Thema des Tages. Und dann geht es darum, dass wir uns darauf vorbereiten, dass morgen der Kanzler gewählt wird, dass dann alles seinen Weg nehmen kann. Hat es lange genug gedauert seit der Bundestagswahl.
Aber damit das alles seinen Weg gehen kann, muss natürlich auch klar sein, wer was wird. Und Sie haben gerade gesagt, es werden schon Namen genannt in den Medien. Verena Huberts, Stefanie Hubig, Rehm Alabali Radovan, das sind jetzt alles Namen, die, glaube ich, den meisten Hörerinnen und Hörern nicht wirklich bekannt sind. Ja, stört da Sie das?
Da kann ich Ihnen aber auch nicht helfen. Also ich bin sicher, warten Sie mal bis morgen. Warten Sie mal bis morgen. Und dann werden Sie alles dann auch hören und sehen. Und dann wird man sagen, ja doch, gute Truppe und Sie können das.
Was wird denn die größte Herausforderung sein, dieser guten Truppe, auf die Sie jetzt hoffen? Also was ist die größte Herausforderung für die Merz-Regierung, wenn sie denn morgen im Amt ist?
Ja, Deutschland muss handlungsfähig sein. Deutschland hat eine große, wichtige Funktion in Europa und Europa ist eine Größe in der Welt insgesamt bei der Situation, die wir haben. Europa muss sich bewähren, die Demokratie in Europa. Und da hat Deutschland eine wichtige Aufgabe. Das ist das nach außen und nach innen geht es natürlich um soziale Gerechtigkeit und um Zukunftsfähigkeit des Landes.
Das ist ja jetzt etwas, was sich auch durchaus schon die letzte Regierung, die Ampelregierung, auf die Fahnen geschrieben hatte. Beides, sowohl nach innen als auch nach außen, das, was Sie jetzt angesprochen haben. Warum ist es offenbar so schwer, sowas umzusetzen in einer Koalitionsregierung? Und warum hoffen Sie, dass es diesmal besser werden könnte?
Naja, es passieren ja auch 1000 Dinge während so einer Legislatur. Als die letzte begann, da wusste man nicht, dass der Krieg beginnen würde in der Ukraine und natürlich, das kostet mir eben ein paar Millionen und ein paar Milliarden. Das sind alles Dinge, die man vorher nicht einkalkulieren kann. Aber ich sage nochmal, es kommt jetzt darauf an, dass man sich bewusst ist über unsere Rolle in Europa insgesamt und dass dieses Europa in dieser Welt, die so sensibel im Moment ist, um nicht Schlimmeres zu sagen, dass Europa da eine große, wichtige Rolle spielt und da kann Deutschland mitwirken. Das können die CDU, CSU und die SPD und natürlich auch noch die Grünen und die Linken, die mit als demokratische Parteien im Bundestag sind, auch gut realisieren.
Es ist interessant, dass Sie jetzt alle Parteien erwähnt haben, die im Bundestag vertreten sind, aber nicht die AfD. Glauben Sie, dass die Brandmauer gegen die AfD weiterhin stehen wird?
Ja, ich gebrauche das Wort nicht, aber das ist ja eindeutig das, was in den letzten Tagen dazu gesagt worden ist, nämlich, dass sie als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei nun dasteht, das ist ja doch ein deutliches Wort und das schätze ich auch so ein und das hat auch seine Konsequenzen.
Was sind die Konsequenzen? Wären Sie für ein Parteiverbot?
Ich persönlich ja, aber ich entscheide das nicht, sondern dazu haben wir ja Verfahrensweisen und Gerichte, die sich damit beschäftigen müssen. Aber ich glaube schon, dass unser Grundgesetz uns auch die Aufgabe gibt, Demokratie zu sichern. Und wenn Demokratie wirklich ungesichert wird dadurch, dass da Leute am Werk sind, die diese Demokratie nicht wollen, dann muss man auch einschreiten. Das gilt für die, die jetzt regieren wollen. Und auch für die anderen demokratischen Parteien im Lande.
Jetzt sagt der designierte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU, man müsse die AfD gar nicht verbieten, man müsse die wegregieren, so hat er es, glaube ich, ausgedrückt, wenn ich mich richtig erinnere. Man muss also möglichst produktiv arbeiten, um der AfD das Wasser abzugraben. Das heißt schon aber auch, jetzt muss es klappen, oder? Also jetzt müssen die demokratischen Parteien der Mitte liefern, oder?
Ja, die müssen das versuchen, das ist klar. Das ist nicht die erste Waffe, die man hat, dagegen vorzugehen, aber man darf sie auch nicht aus der Hand schlagen. Und dass diese Botschaft gekommen ist, die sind gesichert rechtsextrem, das ist schon eine wichtige Botschaft. Darauf muss man auch reagieren. Man kann nicht sagen, da kümmern wir uns gar nicht. Für unser Grundgesetz gibt uns schon auf, da aufmerksam zu sein. Und das ist gerade für regierende Parteien dann wichtig zu sagen, wir müssen Wege finden, die aufzuhalten. Wenn die dazulernen und wenn die sich der Demokratie anschließen, sind sie herzlich willkommen. Aber ich sehe das im Moment nicht. Ich sehe, dass alles noch in die andere Richtung laufen. Und das ist eine Riesenaufgabe. Und trotzdem sage ich jetzt dazu, wir dürfen nicht das als einziges Thema haben, sondern es geht darum, dass die soziale Gerechtigkeit bei uns im Lande gesichert bleibt. Und dazu gehört erfolgreiche Wirtschaft und ein guter Ausgleich zwischen den einzelnen Generationen und den einzelnen Regionen. Mhm.
Schauen wir nochmal auf Ihre eigene Partei, Herr Müntefering, auf die SPD. Die letzte Koalition, an der die beteiligt war, die Ampel, die hat, das kann man wohl so sagen, nie so richtig zueinander gefunden. War Olaf Scholz ein guter Kanzler?
Worauf es immer ankommt dabei, ist das Vertrauen zueinander haben. Und man hat den Eindruck gehabt, wenigstens in der letzten Phase der letzten Legislatur, dass dieses Vertrauen nicht da war. Ich weiß, das ist ein etwas verbrauchtes Wort, aber es ist trotzdem ganz wichtig, und das wissen Sie, die auch vorne eben, die jetzt miteinander regieren wollen. Es geht nicht darum, permanent Wahlkampf zu machen. Wenn alle, die beteiligt sind, nur daran denken, ob etwas, was man beschließt, auf das eigene Wahlkampfkonto anzahlt, dann kann das Ganze nicht gelingen, sondern es geht jetzt darum, einige Jahre zusammen seine Kräfte zu optimieren und daraus für das Land Gutes zu machen. Und ich glaube, dass Friedrich Merz und Lars Klingbeil und alle, die dabei sein werden, das auch wissen und das auch beherzigen.
Wer genau dabei sein wird, das werden wir im Laufe des Tages erfahren, wenn die SPD auch noch bekannt gibt, wen sie ins Kabinett schicken will. Darüber konnte ich sprechen mit Franz Müntefering, dem ehemaligen Vorsitzenden der SPD und ehemaligen Vizekanzler. Herr Müntefering, schön, dass Sie Zeit hatten für uns. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, grüß Sie nochmal. Tschüss.